Fabulari. Ein Wissenschaftspodcast zu Literatur und Film in der Romagna.
Hallo und herzlich willkommen zu Fabulari. Mein Name ist Theresa Hirgeis und ich habe als Gästin heute Johanna Hager, die an der Universität Wien Anglistik, Amerikanistik und Spanisch studiert hat und vor kurzem ihr Studium abgeschlossen hat. Hallo, Frau Hager, und herzlichen Glückwunsch zum Studiumabschluss.
Hallo, danke schön und danke für die Einladung auch.
Ja, sehr gern. Was uns heute interessiert, ist Ihre Masterarbeit. Möchten Sie dazu ein bisschen was sagen, wovon die gehandelt hat?
Ich habe eine feministische Medienanalyse gemacht von einer spanischen TV-Serie. Ich bin eine große Serienliebhaberin und mag es echt sehr gerne, Serien immer wieder anzuschauen und neue Aspekte da zu entdecken. Und das mit Feminismus zu verbinden, fand ich eben sehr spannend und habe ich mir in dieser Serie, die heißt La Otra Mirada, angeschaut.
Worum geht's in der Serie?
Ich fand es sehr spannend, weil die Serie sich selbst als Serie sobre Igualdad bezeichnet, also zur Gleichstellung. Und ich fand das besonders spannend vor dem Hintergrund, dass die Serie auf einem spanischen Nationalsender ausgestrahlt wurde, nämlich La Una von Televisión Española. Und die wurde da auch immer zur Primetime ausgestrahlt. Und es geht um eine Akademie für Mädchen aus der Mittel- und Oberschicht in Spanien um 1900. Und wenn man die Serie ansieht, merkt man eigentlich von den ersten Sekunden weg, dass die Serie feministisch sein möchte und dass Feminismus da eine große Rolle spielt.
Woran merkt man das? Sind das bestimmte Themen dann, die da aufkommen, oder?
Es sind zum einen Themen, die eben feministisch sind und die da auffallen. Es geht viel um Themen, die auch jetzt in der Gegenwart noch im Feminismus sehr präsent sind und sehr wichtig sind. Einerseits Darstellungen von sexueller Gewalt, Sexismus, Misogynie, aber auch sexuelle Rollenerwartungen. Es geht um Scheidung um 1920 und um Homonormativität und Abweichungen davon. Und ja, wenn man die Serie anschaut, hat man teilweise auch das Gefühl, dass eben diese Themen, die jetzt gerade auch wichtig sind, dass man die praktisch in einer Zeit sieht, die schon sehr lange her ist.
Das heißt irgendwie, es werden diese typisch feministischen Themen, mit denen sich ja auch die Aktualität sehr beschäftigt, die kommen da drin vor. Das Ganze spielt aber in der Vergangenheit. Und da ergibt sich sicher auch so ein interessantes Wechselverhältnis, ne? Oder warum spielt diese Serie in der Vergangenheit, wenn sie ja diesen Anspruch hat, Gleichheit zu thematisieren? Was würden Sie da sagen oder was haben Sie herausgefunden? Was ist die Funktion dieses historischen Genres?
Da gibt es mehrere Punkte, die da wichtig sind. Zum einen, die 1920er Jahre wurden wahrscheinlich ausgewählt, weil sie ein Zeitpunkt vom gesellschaftlichen oder ein gesellschaftlicher Wendepunkt sind eigentlich. Es ist eine Zeit, in der die Mehrheit der Bevölkerung in Spanien kaum lesen und schreiben konnte. In manchen Gegenden waren das fast 2/3 der Menschen und Frauen waren davon natürlich besonders betroffen. Und ohne Bildung gab es für Frauen da kaum Möglichkeiten, sich gegen das patriarchale System zu wehren. Und erst eben durch den Ausbau von öffentlichen Schulen, und das begann dann so richtig um die Jahrhundertwende und in den Jahrzehnten danach, ergaben sich da für Frauen erste Möglichkeiten. Ja, und durch diese Darstellung von einerseits Themen der Gegenwart, aber in diesem historischen Kontext, ja, da ergeben sich, wie Sie schon gesagt haben, sehr interessante Wechselspiele. Zum einen das verwendete Genre, nämlich die historische Fiktion, die wird zu einem gewissen Grad als Methode verwendet. Historische Dramen sind im spanischen Film und Fernsehen durchaus keine Seltenheit. Viele folgen dann nämlich einem ähnlichen Schema wie eben auch in La Otra Mirada. Sie präsentieren Frauen ähnlich, wie wir sie jetzt in der modernen oder wie wir sie in modernen Serien sehen. mutig, stark, sie sind oft Heldinnen ihrer Community, aber sie setzen sie dann in eine vergangene Epoche. Das kennen wir auch aus anderen Serien, wie zum Beispiel Las Chicas del Cable oder Velvet. Und ja, es werden eben dann aber Themen behandelt, die die Gegenwart noch immer beschäftigen, um eben auch Diskurs über die Wichtigkeit von feministischer Agency zu schaffen. Und was auch in dieser Serie verwendet wurde, ist die Methode der History from Below. Da geht es darum, dass Geschichte sehr männlich dominiert ist. Und wenn wir über Geschichte lernen heutzutage, dann ist es, ja, dann geht es sehr viel um Männer. Und in dieser Serie wird eben versucht, dadurch, dass die ganzen Hauptdarstellerinnen alle Frauen sind, eine Geschichte aus der Sicht der Frauen zu erzählen. Und ja, das erkennt man auch schon am Titel La Otra Mirada, oder im Englischen heißt sie A Different View.
Hm.
Und besonders deutlich wird das bei den vielen historischen Persönlichkeiten, die in der Serie thematisiert werden und die teilweise sogar physisch auftreten, wie im Fall von Maria de Maeztu, die Leiterin einer sehr wichtigen Akademie in dieser Zeit, die Residencia de Señoritas, die sich dafür eingesetzt hat, dass Frauen eine gleichwertige Bildung zu Männern erhalten.
Hm. Sie haben sich ja angeschaut oder sind dieser Frage nachgegangen, inwiefern betreibt die Serie Femwashing? Möchten Sie kurz sagen, was Sie darunter verstehen und wie die Analysen aussahen zu dieser Forschungsfrage?
Femforschung wollte ich mir deswegen anschauen, weil in den letzten Jahren feministische Diskurse, feministische Themen immer mehr Visibilität bekommen haben. Wir sehen das in Social Media, wir sehen das in Werbungen und unter anderem eben auch im Fernsehen und im Film. Aber nicht alle Produkte, die dadurch entstehen, sind auch wirklich feministisch, sondern wenn man genauer hinschaut, dann sind viele oft nur oberflächlich feministisch.
Also wie so ein Feminismus, der sich gut verkauft und der einfach deshalb, oder Diskurse, die deshalb reproduziert werden, weil das gerade so ein bisschen dem Massengeschmack und den Erwartungen entspricht.
Genau, und vor allem vor dem Hintergrund, dass eben die Serie auf diesem Nationalsender zur Primetime ausgestrahlt wurde, musste sie ja einen gewissen Massengeschmack auch treffen, um erfolgreich zu sein. Und das fand ich irgendwie spannend, mir das anzusehen, inwieweit man da Aktivismus und politische Haltung mit Marketing verknüpfen kann und inwiefern das dann auch eigentlich erfolgreich ist.
Und worauf kamen Sie dabei?
Der Ausgangspunkt von meiner Analyse war das Konzept der Politik der Sichtbarkeit. Und da geht es darum, dass wenn marginalisierte Identitäten sichtbar gemacht werden, dann kann das gesellschaftlichen Wandel anstoßen. Und das genau das versucht die Serie meiner Meinung nach, weil sie spielt in den 1920ern, verknüpft aber geschickt Themen wie Sexismus, sexuelle Gewalt, Schönheitsideale und so weiter mit heutigen Debatten. Und das schlägt sich vor allem zum Beispiel in der Darstellung von Mode wieder, von Musik, von Figuren, die erstaunlich modern wirken, wie am Beispiel der Protagonistin Teresa. Solidarität wird auch sehr stark betont in der Serie. Solidarität unter Frauen, aber vor allem auch Solidarität unter FeministInnen. Es werden explizit auch Männer als Allies sozusagen erwähnt oder angesprochen. Trotzdem hat die Serie aber klare Limitationen, weil sie zeigt vor allem weiße, able-bodied Cis-Frauen aus der Mittel- und Oberschicht. Intersektionale Perspektiven fehlen fast komplett. Und obwohl die Serie als feministisch vermarktet wurde, ist das Bild von Gleichheit aber ziemlich eingeschränkt. Ja, man könnte sagen, die Serie präsentiert eine Light-Version von Feminismus und betreibt durchaus ein bisschen Femwashing. Trotzdem gibt sie aber Impulse, sie macht feministische Geschichten emotional greifbarer und sie zeigt, wie wichtig es ist, weiter für Gleichstellung zu kämpfen.
Also es ist so ein Ja-Aber. wäre praktisch die Antwort auf die Forschungsfrage. Jetzt interessiert uns noch genauer, wie die Analysen ausgeschaut haben. Sie haben für uns ja auch ein Beispiel mitgebracht. Würden Sie kurz sagen, was das für eine Szene ist?
Ja, gerne. Also das ist eine Szene aus der 7. Folge in der 1. Staffel. Und ich habe es vorher schon kurz angeschnitten. Maria de Maestu kommt an die Akademie und ihre Ankunft, die kann man ein bisschen mit dem Auftritt eines Filmstars auf den roten Teppich vergleichen, weil sie ist die große Inspiration und das Vorbild für die Direktorin Manuela. Und ja, die ganzen Lehrerinnen erwarten sie schon sehnlichst am Tor. Und Maria sitzt dann selbst am Steuer ihres Autos. Das allein ist schon ein ungewöhnliches Bild für die 1920er Jahre. Und sie wird somit sofort zum Symbol weiblicher Unabhängigkeit inszeniert. Und sie hält dann einen Vortrag über Individualismus vor den SchülerInnen und vor den Lehrerinnen. Und ja, das ist die Szene, die ich ausgewählt habe.
Ponemos el foco en el individuo. Solo los sujetos que se desarrollan individualmente pueden contribuir a la sociedad y al bien común. Esto que como filosofía está muy bien, en la práctica estamos aún muy lejos de conseguirlo. ¿Por qué creéis que es así? Las personas, las mujeres en concreto, estamos aún muy lejos de ser independientes. Son otros los que marcan nuestros caminos. Nuestros padres, nuestros maridos, nuestros hermanos, nuestro entorno en general. Creo que es imprescindible que las mujeres antepongamos nuestro desarrollo y crecimiento personal, nuestra felicidad, nuestra formación y nuestros derechos a cualquier otra cosa. Porque sólo así, hombres y mujeres, podremos hablarnos de igual a igual.
Was konnten Sie hier alles raus analysieren?
Ja, aus dieser Szene ist mir aufgefallen, dass die Schnitte, die Kamerabewegungen und die Musik den empowernden Ton von dieser Szene eben verstärken und widerspiegeln. Maria de Maistre spricht über Unabhängigkeit und über gesunden Egoismus. Und währenddessen zeigt die Kamera immer wieder Nahaufnahmen von jungen Frauen, die beginnen, sich selbst und ihre Rolle in der Gesellschaft zu hinterfragen. Besonders die Figuren Flavia und Angela werden da emotional ins Zentrum gerückt. Flavia, die gerade gegen eine arrangierte Ehe ankämpft, wird gezeigt, als Maria sagt, Frauen sind noch weit davon entfernt, unabhängig zu sein. Und Angela, die ihre Homosexualität verstecken muss, wird in der Nahaufnahme gezeigt, als Maria sagt, es ist unabdinglich, dass wir Frauen unsere Entwicklung und unseren persönlichen Wachstum Vorrang geben, unser Glück, unsere Bildung und unsere Rechte vor alles andere stellen. Ja, in den 1920er Jahren galt in katholischen Spanien Homosexualität nämlich nicht nur als Sünde, sondern auch als medizinische Pathologie. Und Glück ist somit für Angela ein emotionales Thema, weil sie ihre sexuelle Orientierung nicht öffentlich zeigen kann und weil sie eigentlich ständig Angst hat, ihren Ruf als perfekte Ehefrau zu verlieren, im Gefängnis zu landen und ihre Kinder nicht mehr sehen zu können. Und die Szene ist aber auch musikalisch intensiv. Sie fördert den Co-Effekt zwischen ZuseherInnen und den Figuren. Denn das Publikum übernimmt zu einem gewissen Grad im Sinne einer empathischen Anteilnahme die Emotionen der dargestellten Charaktere. Und da sich die Serie vorrangig an ein weibliches Publikum richtet, ist es sehr wahrscheinlich, dass die Szene bestärkend wahrgenommen wird.
Also hier hätten wir so ein Beispiel davon, wie dieses Empowerment über die Serie beim Zuschauen funktionieren kann.
Genau.
Ja, voll interessant. Warum war es Ihnen denn wichtig, sich dieses Thema genauer anzuschauen?
Einerseits, weil die Serie eben nicht nur von der dargestellten Zeit, die 1920er Jahre beeinflusst wird, sondern auch von der Zeit, in der sie entstanden ist. Und das sind eben die späten 2010er Jahre. Und manche der dargestellten Themen, zum Beispiel eben die Debatten um die Zugänglichkeit und die legale Situation bei Schwangerschaftsabbrüchen, die Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder der Kampf gegen Homophobie, die sind von großer Aktualität und bieten den ZuseherInnen Möglichkeiten, um Vergleiche aufzustellen. Und somit ist die Serie eben nicht nur historisch relevant, sondern trägt auch Potenzial mit sich, um Diskussionen über die Notwendigkeit von Feminismus im 21. Jahrhundert eben anzukurbeln. Und wichtig ist dafür aber, dass die Serie gut gemacht ist. Und wenn man die 1920er Jahre betrachtet dann, und aus jetziger Sicht darauf schaut, dann ist das fast ein bisschen surreal, unter welchen Umständen Frauen praktisch gelebt hatten. Und ich glaube, dass das auch eine gute Erinnerung ist an uns alle, dass es nicht selbstverständlich ist und dass es harte Arbeit war und viel Arbeit war, dass wir Frauen heute das alles dürfen, was wir dürfen. Und es ist aber auch noch nicht, noch lange nicht das Ende erreicht. Die Gleichstellung, die haben wir leider immer noch nicht.
So ist das praktisch dieses historische Genre so ein bisschen auch eine Erinnerung daran, dass sich eben gesellschaftliche Diskurse wandeln können, dass sie im Wandel befindlich sind und sich auch in Zukunft weiter wandeln werden.
Ja, absolut. Ich glaube, dass sie einerseits eine Erinnerung sind, aber eben auch, dass sie helfen können dabei, dass man seinen eigenen Horizont ein bisschen erweitert und Dinge, die man für gegeben empfindet, dass man die vielleicht nochmal hinterfragt und sich auch selber fragt, ja, aber warum ist das eigentlich so? Ich glaube, dass es da viel Potenzial gibt. Und gerade nachdem die Serie eben von einem Nationalsender produziert wurde und zur Primetime ausgestrahlt wurde, gehe ich davon aus, dass das auch ein bisschen die Intention war, da die Gesellschaft ein bisschen zu beeinflussen.
Wie ist sie mit der Serie weitergegangen? Läuft sie noch?
Leider nicht mehr. Offensichtlich ist die Serie in der zweiten Staffel nicht mehr so gut angekommen. Sie wurde nach der zweiten Staffel dann abgesetzt. Was man aber schon gesehen hat, in der zweiten Staffel gab es dann mehr Diversität und auch ein bisschen mehr Intersektionalität zu sehen. Also die Serie hatte es offensichtlich versucht. Leider waren aber die Einschaltquoten anscheinend nicht gut genug, um dann noch verlängert zu werden.
Also es wurde auch irgendwie reagiert auf so gewisse Defizite noch von der ersten Staffel oder Dinge, die man da monieren könnte.
Ja, das wirkt tatsächlich so. Es ist, glaube ich, ja, in der ersten Folge der zweiten Staffel tritt endlich eine Person auf, die nicht weißer Hautfarbe ist. Es wird Neurodiversität ein bisschen mehr thematisiert. Also man hat schon das Gefühl, dass Punkte, die möglicherweise kritisiert werden könnten oder die vielleicht auch kritisiert wurden, dass die in der zweiten Staffel ein bisschen aufgearbeitet wurden.
Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie uns Einblick gegeben haben in dieses sehr gesellschaftsrelevante und auch innovative Thema, als zu dieser Serie, die kaum jemand bearbeitet hat bislang. Schön, dass Sie bei uns waren, Frau Hager.
Danke für die Einladung.
Ja, und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge Fabulari. Bis dahin allen eine gute Zeit.